Voilà, ici on est devant le château de Versailles, qui est magnifique.
In Versailles steht es, das Schloss der Schlösser. Beeindruckend sieht es aus.
So ein riesiges Schloss. So ein großes habe ich ja noch nie gesehen. Wenn ich davor stehe, dann fühle ich mich wie eine kleine Ameise, weil das Schloss so groß ist. Da ist ja ein riesiges Fenster neben dem anderen.
Über 1000 Adelige und 4000 Diener lebten vor mehr als 250 Jahren hinter diesen vielen, vielen Schlossfenstern. Ludwig XIV. Ließ sich dieses prächtige Schloss bauen und innen mit viel Gold, Marmor und geschliffenem Glas schmücken. Aufgewachsen ist der König in verschiedenen königlichen Residenzen in Paris. Als 10-jähriger König musste er dort aber einen heftigen Aufstand erleben. Das Volk und der Adel lehnten sich gegen die königliche Macht auf. Ludwig sollte diese Erfahrungen nicht vergessen. Und so ließ er sich in dem kleinen Städtchen Versailles ein Jagdschlösschen zum mächtigsten Schloss erweitern. Hier sollte es niemand mehr wagen, an seiner königlichen Macht zu zweifeln. Von nun an sollte jeder, der von dem prunkvollsten Schloss der Welt hörte, verstehen, dass dort auch der mächtigste Herr des Landes regierte.
L'État, c'est moi.
Der Staat bin ich, das war Ludwigs Lieblingssatz. Ludwig XIV. Empfand sich als der von Gott über Frankreich eingesetzte König. Die besten Architekten, Maler, Bildhauer, Gartengestalter arbeiteten am Schloss von Versailles. Um den prächtigen Bau auch von innen zu beleben, holte sich der König die tollsten Künstler und besten Musiker nach Versailles. Der französische Dirigent Patrick Cohen-Aquinin.
In Versailles gab es ein Spitzenorchester, die 24 Violons du Roi. Einer der Musiker leitete das Ensemble. Das sprach sich herum und bald wurde das Ensemble in ganz Europa bekannt. Die Musiker spielten an Festtagen, bei religiösen Feiern in der Kirche und bei den königlichen Ballettstücken. Die wichtigste Rolle tanzte der König selbst.
Ich finde es lustig, dass der Sonnenkönig selber noch ein Ballett mittanzt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es heute noch so passiert, sowas.
Ludwig XIV. Interessierte sich für viele Dinge. Die Jagd, er liebte die Malerei und ganz besonders mochte er die Musik und den Tanz. Caroline Lochka, Professorin für Tanz an der Hochschule für Musik und Theater in München.
Il a commencé à s'entraîner dès l'âge de 7 ans, tous les jours.
Ludwig XIV. War ein ausgezeichneter Tänzer. Er fing schon als kleiner Junge mit dem Balletttanzen an. Als 7-Jähriger trainierte er 1 bis 2 Stunden am Tag. Er war in jungen Jahren sehr schön und eben ein außerordentlich begabter Tänzer. Wenn am Hofe von Versailles ein Ballett aufgeführt wurde, dann tanzte er vor den Adeligen, die ihn nur bewundern konnten.
Il est devenu un excellent danseur lui-même. Le ballet de cour était l'art le plus recherché.
Ludwig XIV. Trat 1653 in dem Ballett der Nacht als Sonnengott auf. Er selbst tanzte die Rolle der aufgehenden Sonne. Er trug ein prächtiges Kostüm, das glitzerte und funkelte.
Il était comme un soleil. Tout le monde l'a appelé le roi soleil. Louis XIV a été ravi et il a fait de Lully, bien sûr, le personnage le plus important à la cour.
Da gibt es ein Bild vom Sonnenkönig, der hat ein wunderschönes Kostüm an. Der junge Ludwig hat goldene Strümpfe an, Schuhe mit einem kleinen Absatz und die sind auch aus Gold. und ein goldenes Hemd. Also das sieht ganz schön aus, das Hemd. Da ist eine Sonne drauf gestickt. Und dann trägt er noch eine Krone, die sieht so aus wie Sonnenstrahlen. Und dann hat er noch so welche Federburschen auf dem Kopf. Also ich erkenne sofort, dass es eine Sonne sein soll.
Außerordentlich gut gefiel Ludwig XIV. Die Rolle als tanzende Sonne. Denn die Sonne ist mächtig. Ohne sie gibt es kein Leben. Die Sonne spendet Licht und Wärme. Sie glänzt, funkelt und strahlt. Das Publikum war von dem tanzenden König, dem Sonnenkönig, begeistert. Einer, der nun kurze Zeit später auch bekannt wurde, war Jean-Baptiste Lully. Dieser junge Mann war ein Italiener, er kam aus Florenz. Der Sonnenkönig war von Lullys Talenten begeistert.
Il était très malin. On l'appelait le coquin ténébreux.
Lully tanzte im königlichen Ballett der Nacht mit und er dachte sich Ballettrollen aus. Er war sehr klug.
Lully dachte sich nicht nur Rollen aus, er tanzte gleich mehrere Rollen neben dem Sonnenkönig. Als tanzender Schäfer, Soldat, Bettler und als Grazie. Und dann war der talentierte Jean-Baptiste Lully auch noch ein hervorragender Musiker, weiß der Dirigent Patrick Cohen-Aquinin.
Il a même créé pour rivaliser avec cet ensemble emblématique les petits violons du roi, dit les violons du cabinet. C'était une bande qui était plus sous la main de Lully.
Der Sonnenkönig ernannte Lully bald zum Compositeur de la musique instrumentale. Lully komponierte und dirigierte nun das Ensemble Les Petits Violons, das übersetzt die kleinen Violinisten heißt.
Das kleine Ensemble begleitete den Sonnenkönig auf seinen Reisen und Feldzügen. An schönen Sommerabenden fuhr der König auf dem Schlosskanal in Gondeln. Lully und seine Geiger folgten ihm auf einem schwimmenden Podium. Jean-Baptiste Lully war sehr streng mit seinen Geigenspielern, doch ohne Fleiß kein Preis. Bekannt waren seine Musiker für den makellosen Takt und den schönen Klang. So viel Pracht und Schönheit war beeindruckend und davon wusste bald ganz Europa.
Also über so schöne Musik konnte sich der Sonnenkönig freuen. Ich glaube, dass er ganz viel angegeben hat, weil es seine Musiker auch waren.
Der Sonnenkönig war stolz auf seine Musiker. Jean-Baptiste Lully verdrängte die anderen Musiker und Komponisten am Versailler Hof. Er bekam immer mehr Macht. Er wurde sogar in den Adelstand erhoben und stieg zum Generalintendanten und Komponisten der königlichen Hofkapelle auf. Er bekam vom König immer mehr Aufträge, Opern, Messen und Ballettmusiken zu komponieren. Die schönsten Tanzpartien dachte sich der schlaue Lully natürlich für den Sonnenkönig aus.
Also ich würde gerne wissen, ob der Sonnenkönig auch mit Spitzenschuhen getanzt hat. Und ob er in die Luft gesprungen ist.
Was meint unsere Ballettexpertin Caroline Lochka dazu?
Also Spitzenschuhe gab es damals noch nicht. Und die Tänze waren elegant, aber viel einfacher. Es gab keine hohen Sprünge, wie es sie heute im Ballett gibt. Schon allein die Kostüme und Perücken waren dafür viel, viel zu schwer.
Ohne Perücke ging der Sonnenkönig übrigens nicht unter die Leute. Ein Großteil seiner Haare war im Laufe der Zeit ausgefallen. Eine Glatze passte zum mächtigsten Mann des Landes nicht. Und um seinen Ruhm zu vergrößern, war dem Sonnenkönig nichts zu viel, weiß die Kunsthistorikerin Gertrud Rank.
Ludwig XIV. Hat zwar in jungen Jahren wirklich sehr, sehr schöne, lockige Haare gehabt, sind aber wohl auch sehr früh ausgefallen und dann hat er eben sich diese ganz berühmte wallende Löwenmähne machen lassen, was aber gleichzeitig dann auch ein gutes Mittel war, um sich selbst darzustellen. Denn ein Löwe ist einfach jemand, der stark ist, der andere beherrscht, der klug ist. Und wenn man sich als König selbst so versteht, dass man ohnehin einfach das Beste unter der Sonne ist, gleich was nach dem lieben Gott kommt, dann passt es schon gut zusammen.
Richtig schwer waren diese handgeknüpften Perücken. Mehrere Kilogramm hat eine Perücke damals gewogen.
Also bei Ludwig XIV. War es ohnehin ein ganz spezielles Zeremoniell. Der ist auch gar nicht ohne Perücke ins Bett gegangen, hat aber nicht die große Löwenperücke getragen zum Schlafen, sondern die eben zum Repräsentieren tagsüber, sondern hat eine kleinere Schlafperücke getragen. Was die große Mode geworden ist, sich diese Haare zu pudern. Allerdings nicht mit so einem schönen Babypuder oder irgend sowas, sondern was man da genommen hat, um die Dinge weiß zu färben oder hellgrau zu färben, war Weizenmehl, das man, wenn man eine graue Schattierung haben wollte, eventuell auch noch mit ein bisschen Holzkohle, zermahlener Holzkohle angefärbt hat, um einen leichten Grauton hineinzubekommen. Aber im Wesentlichen war es Weizenmehl, das man sich dann über die Haare gestäubt hat.
Auch die männlichen Adeligen trugen solche Teile auf dem Kopf. Die Frauen putzten sich mit anderen kunstvollen Frisuren heraus. Oft trugen sie Haarteile.
Das konnte dann schon durchaus mal so 30 cm oder 40 cm in die Höhe gehen. Und dass man sowas natürlich nicht jeden Tag machen konnte, ist klar, wenn man weiß, dass so eine Frisur dann oft den ganzen Tag gebraucht hat, bis der Hoffriseur das fertiggebracht hat. Die hat man dann auch für Wochen gelassen. Die Frauen haben dann zum Teil sogar in Stühlen geschlafen mit einer hohen Lehne, damit sie die Frisur am Abend nicht ruiniert haben. Also für die Schönheit musste man da wirklich sehr, sehr leiden.
Die damalige Mode war übrigens sehr zeitaufwendig. Eigentlich praktisch für den König, denn so kam der Hof weniger schnell auf dumme Ideen. Damit jeder gut beschäftigt war und keine Langeweile ausbrach, gab es unzählig viele kleine Ämter. Wer vom Sonnenkönig besonders geschätzt wurde, durfte ihm beim morgendlichen Aufstehen, dem Lever, zur Seite stehen. Und das fand im Schlafzimmer statt.
Ludwig XIV. Wurde gegen 8 Uhr geweckt. Nach Reinigung des Gesichts und der Hände zog er den Schlafrock über, setzte seine Tagesperücke auf, dann empfing er ungefähr 5 Leute. Danach kam eine ganze Schar von Dienern, um den Sonnenkönig anzukleiden. Dazu gehörte ein vorgewärmtes Tageshemd. Dies durften ihm nur die höchsten Adeligen überreichen. Für das Hineinschlüpfen in den rechten oder linken Ärmel sowie das Mittelteil war wieder ein eigener Diener zuständig. 4 Diener brachten ihm dann ein Glas Wasser.
Ich bin immer am Morgen schlecht aufgelegt, weil immer alle in mein Zimmer kommen. Und da will ich meine Ruhe haben.
Tja, Ruhe hatte man am Versailler Hof selten. Nach dem morgendlichen Aufstehen ging der König zur Morgenmesse. Dann gab es viele Sitzungen mit seinen Ministern und danach Mittagessen. Der Sonnenkönig hatte einen sehr guten Appetit, wie der Geschichtenfachmann Wilhelm Weigand aufgeschrieben hat.
Ludwig XIV. War Zeit seines Lebens der größte Esser seines Königreiches. Es war nichts Außergewöhnliches, wenn er 4 Teller Suppen, einen ganzen Fasan, einen Rebhuhn, eine Schüssel Salat, Hamel in Knoblauchsoße, einen Teller Gebäck und Früchte und harte Eier zu sich nahm. Oh, das war ja ein Vielfraß.
Während der König speiste, spielten seine Musiker die wunderschönste Musik.
Wenn ich so viel gegessen hätte wie der Sonnenkönig, dann müsste ich zuerst einen Mittagsschlaf machen oder einen Spaziergang im Park.
Margot ist bereits im Schlosspark unterwegs. Sie wohnt in Versailles und sie spaziert gerne mal durch den tollen Park.
Oui, là, on est dans le parc. On est presque.
Blumen, Büsche, Grotten, Statuen und viele, viele Spritzbrunnen gibt es da. Margot fühlt sich sofort wie eine Prinzessin. So elegant und königlich wird der Park auch heute noch. Hier spazierte vor mehr als 350 Jahren der Sonnenkönig und feierte die tollsten Feste. Es kam vor, dass er um die 6000 Gäste einlud. So bekamen möglichst viele Menschen den Prunk und Luxus mit.
Das ist ja Wahnsinn, dass er so ein riesiges Haus gehabt hat, so viele Leute einladet. Er musste ja auch Geld haben, ganz schön viel. Die Musiker, alle mussten sich ja auch schick machen.
Die Adeligen schlüpften in wunderbare Kostüme, sie trugen prachtvolle Federbüschen im Haar, Sie waren verkleidet als Frühling, Herbst und Winter und der König selbst kam ganz in Gold und Silber gekleidet, mit wertvollen Edelsteinen geschmückt. Gefeiert wurde gleich mehrere Tage und es gab Konzerte, Ballettvorführungen, Feuerwerke, Akrobaten spielten Kunststücke vor und es wurde getanzt. Jean-Baptiste Lully dirigierte über 50 Streichinstrumente unter freiem Himmel. Bei so toller Musik kann man auch heute nur noch staunen. Jean-Baptiste Lully wurde zum mächtigsten Musiker in ganz Frankreich. Er verdiente eine Menge Geld. Am 8. Januar 1687 führte Lully in der Kirche der Jakobiner sein großes Te Deum auf, um Gott für die Genesung des Königs zu danken, der an einem Geschwür gelitten hatte. Dabei schlug Lully den Takt mit solchem Schwung, dass er sich mit dem Taktstock einen heftigen Schlag auf den Fuß versetzte. Lully bekam eine Blutvergiftung und starb wenige Wochen später. Doch das musikalische Leben am Versailler Hof war mit Lullys Tod nicht vorbei. Lullys Söhne komponierten nun für den Sonnenkönig Opern und so konnte er weiter wunderschöne Musik hören. Mit dem Balletttanzen war es allerdings vorbei, denn durch das üppige Essen ist der Sonnenkönig viel, viel zu dick geworden.